Besserwisserin mit Swasti und Lisa. Alle zwei Wochen auf deiner Plattform.
Hallo, mein Name ist Lisa.
Und ich bin Swasti.
Und das ist unsere neue Folge Besserwisserin.
Hey, wir haben eben unsere zweite Folge publiziert. Wie bist du so zufrieden mit der, oder?
Also perfekt ist es sicher nicht, wird es auch, glaube ich, niemals sein.
Ja.
Aber wir hoffen trotzdem, dass sie euch gefällt. Mhm. Das Feedback davon werden wir dann erst in der nächsten Folge umsetzen können.
Mhm.
Aber ich glaube, das wird immer besser.
Ja, ich glaube, wir leiden auch ein bisschen unter dem Perfektionismus. Und ich glaube, das ist mal gut, wenn wir publizieren. Und es ist ja immer noch ein Meinungspodcast. Wir verhandeln Themen zwar soziologisch, aber es ist immer noch unsere Meinung so. Und das ist okay.
Und die verändert sich, also ja. Die verändert sich auch die ganze Zeit. Also ich habe auch gerade vor der Recherche, nach der Recherche, beim Hören vom Podcast dann auch immer mal wieder Sachen, wo ich so bin, ach, das würde ich jetzt gerne anders sagen.
Mhm.
Aber ich denke, darum geht es ja auch bei uns ein bisschen, dass wir uns damit auseinandersetzen, woher denn auch unsere Meinung zu etwas kommt.
Mhm.
Zum Beispiel auch zum Thema heute. Und zwar, über was sprechen wir denn?
Hey, die Folge heißt ja, ist ja nur lustig. Und wir sprechen über die Schweizer Comedian-Szene eigentlich. Mhm. Haben auch eine kleine Vorstudie, beziehungsweise du gemacht, über Schweizer Influencerinnen. Es ist ja eigentlich daraus entstanden, dass wir wieder viel zu viel Zeit auf Instagram und TikTok etc. verbringen und unser Feed auch sehr schweizerisch ist oder meins zumindest, also so deutsch auf jeden Fall. Und dann ist mir aufgefallen, dass mich die Comedy-Szene sehr, sehr, sehr nervt. Ja.
Ich habe dazu, ich sehe diese Videos gerade von den Personen, die wir auch heute ein bisschen als Anhaltspunkt nehmen, die sehe ich ganz selten, also werden mir da mal reingespült wahrscheinlich, weil, ach, du bist in der Schweiz, hier, guck mal, Content aus der Schweiz, aber den gucke ich mir eigentlich nicht an, also da scrolle ich relativ schnell weiter und deswegen sehe ich von der Comedy-Szene in der Schweiz wenig.
Ich schick's dir einfach.
Genau.
Und was mich auch nervt, also wir sind ja, wie gesagt, konsumieren sehr viel Content. Und das schon, seit wir sehr jung sind. Das ist auch so unser Bonding gewesen. Und was mich an der Schweizer Influencer-Szene nervt, ist auch dieses Copycat. Also sie kopieren sehr viele Formate, die ich schon kenne und die schon verjährt sind teilweise. Also so Skits und so Stereotypen reproduzieren, das war ja total in, wo wir so 16 waren oder 14, sowas. Und das kommt jetzt in der Schweiz wieder. Und Straßenumfragen, das war vor so Shirin David Zeit auf YouTube, also so 6, 7, 8 Jahren. Und ich glaube, Schweizerinnen stecken dort irgendwie noch fest. Also es gibt nicht viel Innovation. In Amerika ist ja jetzt so, dass große Produktionen sehr viel Geld reinstecken, sehr viel Sensation beliebt und wird kopiert. Aber wir sind gar nicht so dort.
Wir haben uns die Top 100 Accounts aus der Schweiz auf TikTok angesehen. In unserer Analyse wird deutlich, mehr Männer als Frauen sind unter den Top 100. Die meist vertretenen Kategorien sind Lifestyle, Comedy und Musik. Die meistgesprochene Sprache ist Englisch. Und von allen schweizerdeutschen Accounts ist der größte Teil männlich und im Comedy-Bereich zu finden. Auf Instagram wird ebenfalls hauptsächlich Englisch genutzt. Dort sind viele SportlerInnen vertreten, Beauty und Lifestyle, aber auch Seiten zur Schweiz als Tourismusdestination, Wanderwege, Fotolocations etc.
Ja, wir waren nicht überrascht. Wir haben ja die kleine Studie gemacht, damit wir nicht Falsches erzählen, oder?
Ja, also die Idee war, dass wir nicht nur auf unserer eigenen Wahrnehmung das Ganze machen, sondern ein bisschen empirisch da nachgegangen sind. Und hier unter den Top 100 oder die Seite, die wir dafür benutzt haben, da ist nicht nur der Follower-Count oder die Anzahl FollowerInnen entscheidend, sondern auch gerade wie viele Kommentare, wie ist das Engagement. Und auf TikTok zum Beispiel hat sich das nach einem Tag auch schon wieder verändert. Also das ist jetzt, sind jetzt Daten von Anfangs Februar. Das wird sicher auch viele Veränderungen geben.
Also ich habe gestern nochmal geschaut bei Instagram. Und eben war jetzt 1,5 Monate Abstand oder so. Und es sah schon komplett anders aus. Aber nicht so von den Trends, die wir gesehen haben. Also ja, das war wichtig.
Also das noch als Einschub, dass das natürlich, also ich glaube, jedem ist irgendwie bewusst, der sich im Internet bewegt, wie schnelllebig das Ganze ist. Genau.
Ja, und das hat mich auch überrascht. Das eine, was mich überrascht hat, ist, Instagram ist immer noch sehr für so ältere Generationen. Also die Jungen haben sich wirklich auf TikTok ausgelagert. Und sehr viel Personen, die auf Instagram sind oder konsumieren, habe ich das Gefühl, sind so ältere Personen oder ältere Generationen, die auch noch Skisportlerinnen und was haben wir, so Extremsportlerinnen, Fußballerinnen folgen und auch so Accounts, die groß sind in der Schweiz und ganz viel Interaktionen haben, sind halt so Wanderwege und etc. Ist nicht unbedingt Schweizerinnen, die das konsumieren, aber das sind die größten Schweizer Accounts. Da müssen wir auch unterscheiden, oder?
Genau, deswegen ist ja auch, natürlich auch Englisch sehr beliebt. Also gerade, ich glaube, 10% unter den Top 100 auf TikTok waren Schweizerdeutsch Sprechende. Also wo wirklich die Hauptsprache Schweizerdeutsch ist. Und das erklärt natürlich auch zum einen, wenn die natürlich damit konkurrieren, rein sprachlich mit einer englischen oder einer deutschen Zuschauerschaft, zeigt natürlich, macht Sinn, dass dann wenig Schweizerdeutsch in den Top 100 vertreten ist. Deswegen, vielleicht könnte man das dann irgendwann auch mal für nur Schweizerdeutsch-Accounts machen.
Aber nicht wir sind ja keine Medienwissenschaftlerinnen.
Genau. Aber für uns war das jetzt mehr mal so, hey, wie sieht denn das überhaupt aus und können wir das überhaupt so behaupten, dass es Comedy das Ding in der Schweiz ist?
Wir wollten ja eigentlich unserer Hypothese nachgehen, dass viele schweizerdeutsche Influencerinnen Comedy machen. Genau. Und das haben wir auch so rausgefunden. Genau. Und dass die auch männlich sind, oder? Stimmt das?
Ja. Also rein von der Aufteilung her sind 8 von diesen 10 Leuten im Comedy-Bereich. Eine Person als Lifestyle, und das war ist eine Frau. Und dann gibt es noch einen News-Abteil oder einen News-Creator. Und das finde ich auch noch ganz spannend. So auch in einer anderen Studie, die ich gelesen habe, haben sie sich, ich glaube, 1000 oder so Content-Pieces oder Videos auf TikTok rausgesucht. Und auch da war Beauty, Lifestyle, aber Comedy ganz, ganz weit vorne dabei. Und das finde ich noch spannend, dass das auch nur auf so einer rein zufälligen Stichprobe her auch wieder sehr Comedy-lastig ist.
Ja, und da stellt sich halt die Frage, warum ist so viel Comedy männlich? Das ist ja auch überall anders so, also sehr viel Stand-up-Comedy im Amerikanischen ist auch männlich und Deutsch auch. Dort gibt es jetzt halt mehr andere Personen, aber wie man das von der konservativen Schweiz kennt, sind wir immer noch irgendwie gefühlt 20 Jahre hinter hinterher hinken.
Es ist auch immer die Frage, eben woher das Ganze kommt. Und ich finde das noch ganz, also man sieht wirklich diese relativ starke Geschlechterteilung zwischen, wenn wir jetzt im Binären bleiben, Mann, Frau, Beauty, Lifestyle für Frauen und Comedy bei Männern. Man hat hier relativ das klassische Rollenbild, Geschlechterrollenbild, dass Frauen halt irgendwas mit Schönheit machen und Männer, ja, die sind lustig und deswegen machen die auch was Lustiges. Und das ist ja auch ein bisschen daran, wo wir uns weiterhin orientieren wollen jetzt im Podcast, weil wir glauben, dass das nicht ein Zufall ist, sondern eigentlich ein unterschwelligen System ein bisschen dahinter steht.
Ja, und wenn wir halt jetzt von Hypothesen sprechen und das Ganze beschreiben, wir sind SoziologInnen, also wir kommen aus einer beobachtenden Perspektive und wir wollen da nicht eine scharfe Kritik äußern, sondern da das beschreiben, genau. Ja, du hast ja eine Hypothese, wieso es so viele Männer im Comedy gibt.
Ich gehe da ein bisschen so auf dieses Path of Least Resistance ein. Man nimmt sich den leichtesten Weg. So Menschen sind faul, deswegen machen wir nichts Anstrengendes. Ich glaube, das ist bei Comedy-Content, deswegen ist der auch so beliebt, weil das meistens relativ leicht verdaulich ist. Man kann sich ein lustiges Video angucken und man lacht und dann geht's weiter. Und anders als zum Beispiel politischer Content, in dem das System oder andere Dinge kritisiert werden, da wird natürlich schon nochmal von der Zuschauerin, vom Zuschauer erwartet, dass man sich mehr damit auseinandersetzt. Mhm. Und ich glaube, es ist einfacher, einfach was zu schauen und deswegen ist das auch beliebter, genauso wie zum Beispiel Reality-TV beliebt ist, sodass es relativ leicht verdaulich, möchte ich mal sagen. Mhm. Und deswegen hat man halt neben der Arbeit, neben dem restlichen Leben auch, glaube ich, gar nicht so viel Kapazität, sich mit was Anstrengenderem auseinanderzusetzen.
Hey, seit ich so systemkritisch bin, aka woke, finde ich Comedy-Content und Reality-TV genauso anstrengend. Aber jetzt nur als Einschub. Aber ja, das ist ja der Path of Least Resistance, auch für die CreatorInnen. Also hey, machen wir jetzt einfach ein lustiges Video. Und dann ist ja oft, verfällt man in diese Stereotypen und in diese fast schon beleidigenden Skizzen und so, ja, ich bin ja jetzt ein Hubbehänger, Hänger, oder ich bin die Frau im Gym, oder man reproduziert eigentlich diese Geschlechterrollen und diese Stereotypen und damit reproduziert man auch sehr viel Sexismus, Rassismus, Xenophobie etc. Und ein typisches Beispiel dafür, es gibt ja so ein Winterthur-Kollektiv, so, das ganz viel Content produziert dort, wo ich mal gearbeitet habe, in dem Gebäude. Das finde ich so witzig, weil sie haben sich ein Büro gemietet, eigentlich dort, wo ich früher gearbeitet habe. Und dann sehe ich die Videos immer. Dann bin ich so, ey, das würde mich jetzt total aufregen, wenn ich dort ein Büro nochmal hätte. Und irgendwelche Leute, ja. Jedenfalls gibt es ja so Content Creator von dort, die eigentlich dort Sketches produzieren. Mhm. Und diese Sketches sind teilweise sehr akkurat, ethnografisch fast schon. Mhm. So im Büro, was passiert in Bürokultur und so. Aber was ich dann schwierig finde, sind dann diese Sketches, wo sie andere Personen porträtieren, die gar nicht so ihren Personen entsprechen. Was ich problematisch finde, ist, indem sie diese Comedy-Sketches eigentlich produzieren und raufladen, und weil sie so gut eigentlich Gefühle von Menschen abbilden, gibt es dann sehr viele Resonanzräume in den Kommentaren, die ich gar nicht okay finde. Also es gibt dann sehr viel Sexismus und Xenophobie und Rassismus in den Kommentaren und das legitimiert auch das Ganze.
Beziehungsweise das eben weiterhin zu machen. Also wir können hier sicher auch mal ein, zwei Beispiele einfügen, audiotechnisch, das ist jetzt auf Schweizerdeutsch. Gabirano porträtiert im folgenden Ausschnitt eine Frau im Fitnessstudio.
Das ist ein wie geht es auch? Oh mein Gott, so viele! Oh mein Gott, der Schweiß! Oh mein Gott, der Schweiß! Oh, wer ist am Schwitzen? Das ist nicht das Ziel. Ich bin schwer. Ich bin höchstens mit Fan.
Und ich finde es halt wirklich speziell, dass das, wie du sagst, einfach gar nicht so mit der Intention gemacht wird, jetzt, ich mache jetzt eine Frau im Fitnessstudio nach, aber man treibt das so sehr auf die Spitze, dass man ja eigentlich, dass man sagt, ja, wenn du das jetzt gar nicht checkst, dass das nicht ernst, dass das ja nur lustig gemeint ist, dann bist du das Problem.
Und es ist ja überspitzt, oder, damit es lustig ist, aber diese Überspitzung schlägt dann in eine Diskriminierungsform über. Es ist dann nicht nur eine Beobachtung, sondern es ist eine gefährliche Reproduktion von Stereotypen. Also zum Beispiel, dass Frauen in Fitnessstudio, dass Frauen einfach schwach sind und Frauen keinen Sport machen und oberflächlich sind, etc.
Kongruenztheorie. Der Humor entsteht durch Unvorhersehbares oder fehlende Übereinstimmung in einer Situation. Die Relief- bzw. Entladungstheorie. Hier wird der Humor als Erleichterung gesehen, der Spannung aus der Situation nimmt.
Du hast im Input drei verschiedene Arten von Theorien erklärt, was Humor ist. Und da unterscheiden sich die Theorien auch. Und da kann man sich eigentlich aussuchen, was einem am besten gefällt. So? Oder wie macht man das?
Beziehungsweise was, also grundsätzlich wird häufig nicht mehr ganz so getrennt betrachtet. Also so wirklich ursprünglich kommt, besteht eigentlich die Überlegenheitstheorie auch um Aristoteles herum. Und Hobbes hat da auch teilweise was dazu geschrieben. Und danach kam auch immer mehr dazu. Also so ein bisschen aufbauend. Häufig wird dann aber eine Zusammenfassung von allem gemacht oder auch wenn wir uns jetzt TikTok-Skits angucken, da haben wir ja diese Überlegenheit. Deswegen ist das lustig. Ah, ich bin besser als diese Frauen im Gym zum Beispiel. Aber auch man hat vielleicht dieses Unvorhersehbare. Oh, jetzt kommt er da in einem bauchfreien T-Shirt. Das hat man jetzt nicht erwartet. Aber gleichzeitig nimmt es auch die Spannung aus einer Situation. Also so, oh, das ist irgendwie eigentlich nicht ganz korrekt, sich über Frauen so lustig zu machen. Aber weil es halt dann irgendwie so überspitzt dargestellt wird, nimmt das was raus und entlädt eigentlich so die negative Spannung im Skit, würde ich jetzt mal so grob analysieren.
Also Personen, die resonieren mit dem Clip, haben eine Entlastung, so, ah, ja, nicht nur ich fühle mich so, genau. Ja. Und jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen funktionalistisch betrachten. Also betrachten, okay, was ist überhaupt die Funktion von diesen Comedy-Sketches und Clips und dieser Überspitztheit? Was machen sie eigentlich? Also was ist ihre Funktion in der Gesellschaft und was lösen sie aus damit?
Zum einen haben wir, ich würde sagen, die übergreifende Funktion, die dazu dient, dass man die soziale Ordnung aufrechterhält, aber auch Humor hat eine stärkende Wirkung, also eine stärkende Wirkung vom Zusammenhalt von Personen oder Personengruppen, was aber auch wiederum eine Kehrseite hat. Denn die Frage ist, wer wird exkludiert und über wen wird gelacht oder wer kann mitlachen?
Und diese soziale Ordnung ist ja auch nicht immer gut so. Der Humor reproduziert schlussendlich die Werte von den Comedians.
Genau, beziehungsweise auch gesellschaftlich vorherrschende Werte. Also es muss nicht immer nur was Persönliches sein, aber eben die Frage ist, wie du sagst, eine soziale Ordnung muss ja nicht immer positiv sein. Also eine Hierarchie zwischen zum Beispiel Geschlechtern haben wir natürlich in der letzten Zeit, also in den letzten Jahren abgebaut, aber trotzdem wird sich dem immer noch zunutze gemacht oder Männer, die sich weiblich kleiden, werden belächelt und dadurch, dass man darüber Witze macht und das überspitzt darstellt, wird implizit wieder diese Ordnung von Männer müssen männlich sein und Frauen müssen weiblich sein repräsentiert.
Ja, und ich glaube, was viele verwechseln ist, nur weil wir gesellschaftlich einen Diskurs haben und uns weiterentwickeln, heißt das nicht, dass die soziale Ordnung, die unter denen liegt, sich so schnell verändert, oder? Sondern das ist ein Prozess, der Generationen andauert und nicht so schnell in diesen Diskursen gelöst werden kann. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch für uns oder für mich triggering, diese Comedy-Sketches zu sehen. Also das löst bei mir Wut aus, das löst bei mir ganz viele Emotionen aus, weil ich nicht unbedingt will, dass diese Herrschaft reproduziert wird.
Also eben, ich glaube, diese Reproduktion von gesellschaftlichen Normen ist, also zum einen ist Comedy und Humor nicht das einzige Tool dafür. Also das wollen wir gar nicht so darstellen, aber es ist ein relativ informelles Tool dafür. Also zum Beispiel, was haben wir? Gesetze. Gesetze sind super formell geregelt, die regeln, wie wir sozial gestellt sind. Wir haben rein rechtlich gesehen, Frauen und Männer haben gleich viele Rechte, aber das ist natürlich gerade durch so informelle Sachen wie Humor, wird das nochmal, wird trotzdem wieder eine soziale Ordnung hergestellt.
Die vielleicht dem Gesetz so widersprechen kann.
Genau.
Ja. Ja, da stellt sich die Frage, was darf die Comedy und was nicht? Also das habe ich ja vorher angesprochen. So viele sagen, ja, es ist Satire, Meinungsfreiheit und das ist ja auch so der Comedy Royale, wie heißt der, Jan Böhne?
Jan Böhmermann.
Genau. Das ist ja auch so ein Argument von Jan Böhmermann zum Beispiel, der sehr viel politisiert und dann sagt, es ist Satire. Und das Gleiche gilt ja auch für TikTokerinnen schlussendlich. Und findest du, Gabi Rauno, den wir jetzt gezeigt haben, darf so überspitzt frauenfeindliches Zeug rauslassen? Ist das geschützt oder was darf die Comedy machen, was nicht? Und unterstellen wir ihm nicht eine schlechte Intention, wenn wir sagen, okay, du reproduzierst Frauenfeindlichkeit?
Also ich glaube, ich finde es unglaublich schwierig und es wird auch immer wieder diskutiert, ja, was darf Comedy, was darf Humor? Und ich bin der Meinung, dass es da einfach keine Antwort gibt, sondern dass sich hier eher die Frage gestellt werden muss, was möchte ich mit meinem Content erzielen oder was ist meine Grundidee, was sind meine Werte, was ist meine Haltung? Und das Ganze ein bisschen im Großen und Ganzen zu sehen, weil einfach zu sagen, du darfst das nicht, finde ich halt schwierig. Da sind wir auch wieder bei der Meinungsfreiheit. So, ich finde, man sollte es dürfen, aber eben dann kommt auch wieder die Kritikfrage und wie du sagst, vielleicht unterstellen wir ihm auch oder auch anderen Creatoren jetzt böse Absichten, weil ich glaube, dass diese Reproduktion nicht so bewusst passiert und eher vielleicht andere Gründe dafür der Hintergrund sind, warum so agiert wird und gar nicht diese, ich möchte mich jetzt über Frauen stellen.
Und ich finde es eben nicht gefährlich, an und für sich dieses Comedy-Zeug, sondern was das dann für Räume aufmacht und was das für Gedankengüter bei den jungen Menschen aktiviert. Also es sind ja sehr viele junge Personen auf TikTok gerade unterwegs und wenn sie halt das Unterschwellige, was in der Gesellschaft vorherrscht, dann bestätigt bekommen und verstärkt werden, finde ich das mega gefährlich.
Also ich habe einfach das Gefühl, es kann sich dann nicht unbedingt weiterentwickeln, beziehungsweise bleibt es dann auf so einem Level stehen, wo sich dann vielleicht einfach nur um die Provokationswillen her Ragebait-mäßig der Content genauso gemacht wird. Also weil es funktioniert, mache ich halt stereotypische Videos über Personengruppen. Und ich meine, ich kann jetzt niemandem was vorwerfen, jeder muss irgendwie sein Geld verdienen. Aber hier finde ich eben dieses, das Problematische, dass man sich vielleicht gar nicht Gedanken macht, was das auslöst.
Ja, und dieses Ragebait, was du ansprichst, ist ja auch so das neue Businessmodell sozusagen, dass man sehr viel, also es hat angefangen mit falscher Aussprache von Wörtern und Rechtschreibfehlern und jetzt hat sich so zugespitzt, dass Personen wirklich provozierende Inhalte produzieren, damit sie sehr viele Views und Klicks haben und so Geld machen. Und der Nebeneffekt ist halt, dass sehr viele diskriminierenden Gedankengüter dann bestätigt werden und Resonanzräume aufgemacht werden. Also so, es geht dann Richtung misogyne Männergruppen, die Lager, also so Rudellager aufmachen, indem sie sich treffen und so.
Also, ja, ja. Also wirklich physische Lager.
Ja, ja.
Okay. Rudellager?
Ja, ja.
So, also so wie ein Wolfsrudel?
Ja,
oder?
Ja, ja, ja. Also ich weiß gar nicht mehr, wie das genau heißt, aber es gibt so Männlichkeitslager, so schullagermäßig, in dem sich junge Männer treffen und sich ohne Handy dann so in der Natur Sachen machen.
Reproduktion von kultureller Hegemonie. Michael Billig hat in seinem Buch Laughter and Ridicule herausgearbeitet, dass Humor, vor allem das sich lustig machen über oder verspotten einer Person, als Werkzeug genutzt werden kann, um die Gesellschaftsordnung aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel können so Geschlechterrollen konstituiert und erhalten werden. Genau, also wenn wir in dieser Reproduktionsanalyse bleiben und hier uns auf das dritte Input kurz beziehen, ist nicht Humor per se unbedingt ein Werkzeug, sondern halt, dass man sich spezifisch über Personen lustig macht, um damit zum Beispiel Geschlechterrollen zu festigen oder auch zu formen, konstruieren. Zum Beispiel Männer, die sich feminin verhalten, über die wird sich lustig gemacht, um die Geschlechterrolle von einem männlichen Mann, was auch immer das heißen mag, aufrechtzuerhalten. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wie dass man sich über jemanden lustig macht. Und das muss jetzt nicht mal in so einem Comedy-Skit passieren, sondern halt auch im Alltag kann das vorhanden sein.
Und das ist eigentlich das perfekte Tool, um diese gesellschaftlichen Bewegungen, die wir haben, feministische, antidiskriminierende Bewegungen, die wir haben, entgegenzuwirken. Genau, also diese kulturelle Hegemonie, die hergestellt wird, das triggert uns, ja, weil wir genau für das Gegenteil uns einsetzen. Und sehr viel Diskurs passiert im Feminismusraum und im Antidiskriminierungsraum. Und wir uns sehr viel Mühe geben, dass alle Personen gleichgestellt sind und alle gleich behandelt werden und so. Und ich habe das Gefühl, so diese Comedy-Sketches haben für mich einen bitteren Beigeschmack, weil dann wieder diese Vorherrschaft so verstärkt wird, dass ich dann das Gefühl habe, so ey, es bringt ja gar nichts mehr, das, was wir machen. Und die Personen werden auch, egal ob sie es jetzt bewusst machen oder unbewusst oder bewusst, dass sie Klicks bekommen, ich bin der festen Überzeugung, dass diese Menschen dann auch das, was sie reproduzieren hier, unterbewusst dann wahrnehmen, oder? Wir haben da auch ein Beispiel aus einem Podcast von CreatorInnen, die sonst so Sketches machen und
ich finde es recht ehrenlos. Also eine Influencer-Mutter hat ihre Story gepostet, wie sie Business Class fliegt, aber ihre Mann und ihr Baby müssen Economy fliegen. Ja. Leben. Ja, du findest es okay?
Du, vielleicht hat sie dort irgendeinen Lover, der sie zwischendurch knallt. Ja.
Genau, aber ja. Also das ist ein Podcast. Also natürlich ist da nicht rein News, sondern vielleicht, ich würde es vielleicht eben, man bezieht sich auf News und die News ist dann eben, dass eine Mutter erste Klasse fliegt, während Partner und Baby Economy fliegen und sich dann da einfach so einen lustigen Scherz erlaubt wird oder einfach sich über diese Frau irgendwie lustig gemacht wird und ihr dann unterstellt wird, dass sie ja irgendwie noch eine Affäre hätte nebenbei. Und das zeigt sich ganz implizit und auch wirklich unbewusst, wie so ein Stereotyp reproduziert wird darüber, indem man sich eben lustig macht. Und das ist ja per se, gerade weil das so unbewusst passiert, auch nicht unbedingt was Böses, aber eben, wie du sagst, irgendwo verankert in der Person.
Ich finde das einfach gefährlich, weil dann in den Kommentaren das nicht wirklich kritisch beobachtet wird oder kritisch entgegnet wird, sondern es ist dann viel so, ah ja, mega lustig, ja, ja, die Frau, bla, bla, bla. Und genau das ist ja das Problem von Comedy, weil es bleibt dann nicht bei der Comedy, sondern es hat einen Effekt auf die Person. Solange Comedy erstens männlich bleibt in der Schweiz, heißt das auch, dass diese männliche Hegemonie reproduziert wird. Da wäre die eine Antwort vielleicht, dass viel mehr Geschlechter Comedy machen. Aber dann stellt sich die Frage so, wer konsumiert dann das, oder? Ich glaube, es ist nicht unbedingt das Problem von männlichen CreatorInnen, sondern eher das Problem ist eher bei den KonsumentInnen. Also was wird überhaupt konsumiert in der Schweiz? Und was wird groß gemacht? Es gibt ganz viele weibliche Stand-Up-Comedians, nicht ganz viele, aber es gibt Stand-Up-Comedians, die weiblich gelesen werden. Aber die kommen gar nicht zu der Reichweite.
Ja, ich glaube, was hier dann halt wirklich besteht, ist so ein sozialer Tatbestand. Beziehungsweise sowas wie ein Zwang, der unbewusst ausgeübt wird. Also auch Konsumentinnen konsumieren das, was vielleicht auch die eigene Wahrnehmung bestätigt. Man bleibt in seiner eigenen Blase von mir aus. Oder das ist gar nicht so sehr, wie gesagt, das ist ja, wie ich finde, bei vielen Sachen das Problem, dass es nicht offensichtlich etwas ist, was die Person ausübt, um fies zu sein, in den meisten Fällen, oder um gemein sich Vorteile zu verschaffen, sondern dass das halt wirklich, jetzt wirklich soziologisch betrachtet, sowas Undefinierbares ist, ein Zwang, den man trotzdem verspürt, aber nicht unbedingt aktiv ausübt. Und das ist der Knackpunkt. Wir müssen, wenn wir das Ziel haben, da rauszukommen, auch bewusster konsumieren. Ich glaube gar nicht per se, dass unbedingt das alle auch direkt machen können, aber einfach zu wissen, was man konsumiert und auch zu überlegen, was sende ich damit für Signale.
Ja, und voll. Und wir sind ja irgendwie so eine kleine Grundgesamtheit, also eine kleine Bevölkerung, die irgendwie Schweizerdeutsch konsumiert und deshalb wahrscheinlich die Mehrheit so männliche Comedians dann toll finden und die Minderheit dann andere CreatorInnen toll finden. Und ich weiß nicht, vielleicht als Abschluss so, es gibt ja viel mehr Diversität in der Comedy-Szene in Amerika zum Beispiel. Macht dir das Hoffnung oder hast du das Gefühl, wir können das gar nicht erreichen, weil wir gar nicht so viele verschiedene Bubbles haben können in der Schweiz? Also können wir nur queer Comedy haben und nur weibliche, oder so? Es gibt ja sehr spezifische Gruppen, die reproduziert werden in Amerika, weil das englische Content ist, dann auch international dann bekannt werden. Ich weiß nicht, kann man das mit Schweizerdeutsch, also können wir das mit Schweizerdeutsch erreichen, oder denkst du eher, es ist jetzt setzen wir auf Hochdeutsch, oder also wir machen den Podcast jetzt auch auf Hochdeutsch. Ja.
Das ist, weil ich meinen Schweizerdeutsch nicht mag. ich habe keine Ahnung, wie sich das Ganze entwickeln wird. Mhm. Ich finde es natürlich auch immer schade zu einem gewissen Grad, dass überhaupt zuerst so eine Differenzierung in verschiedene Bereiche nötig ist. Ich glaube schon, dass es in der Schweiz einzelne Bubbles gibt, aber ich weiß nicht, ob wir da auf so ein Amerika-Level kommen. Also ich kann keine Zukunftsprognose machen, dafür kenne ich mich mit der Comedy-Szene an sich wenig aus. Also wenn man sich jetzt Amerika als fortschrittlichere Content-Oase darstellen möchte, habe ich das Gefühl, dass sich schon weiter die Welt darin orientieren wird. Aber grundsätzlich kann ich es halt wirklich schwierig sagen, wie sich das entwickeln wird. Ich weiß nicht, vielleicht hast du dazu nochmal genauere Überlegungen.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich schließe immer so auf den Konservatismus von der Schweiz zurück und von dem, dass wir uns sehr langsam von diesen Werten bewegen und auch das Land sind, das sehr starke Geschlechterrollen und sehr starken Rassismus und so weiter haben in der Gesellschaft. Und ich weiß nicht, an manchen Tagen habe ich Hoffnung und an manchen nicht. Und an Tagen, in denen ich kritisch bin, dann höre ich auch sehr viel Backlash und da muss ich sehr viel ertragen. Und dann weiß ich nicht, ich glaube, es braucht sehr viel gesellschaftliche Veränderung. Ja.
Beziehungsweise braucht auch den Willen, also wie du sagst, wenn man seine Werte behalten möchte, dann wird es schwierig, von ein paar Einzelnen wirklich eine große Masse aufbauen zu können.
Ja. Hey, ich wollte eigentlich diese Podcast Folge ein bisschen lustig gestalten, aber hat irgendwie nicht funktioniert. Wir fallen in die Soziologie.
Also vor allem ist das ja, wenn ich lustige Videos gucke, also wenn ich Video-Essays etc. schaue, die Witze enthalten, dann sind die alle durchgescriptet. Also an alle Comedians, die sich einfach irgendwo hinstellen und, keine Ahnung, mit der Situation Stand-up oder gerade im Stand-up-Bereich das machen, beeindruckend.
Toll.
Kann ich nicht. aber gerade auch so.
Ich mag ja Comedy. Also ich liebe Stand-up. Deshalb habe ich es ja auch so fest auf meinen TikTok und Instagram und so. Mhm. Aber es ist einfach so enttäuschend, wenn ein Stand-up-Comedian einfach einsackt mit Xenophobie und also Ausländerfeindlichkeit und Frauenfeindlichkeit und Homofeindlichkeit. Da bin ich so, hey, du kannst das so gut, diese Stand-up-Comedy. Mhm. Wieso geht das jetzt auf Kosten von anderen Leuten? So, ich bin einfach frustriert und wollte das jetzt analysieren und ich finde unser Podcast noch eine gute Gelegenheit für das.
Damit vielleicht nochmal zusammenfassend, Humor als Tool beziehungsweise als Möglichkeit, gesellschaftliche Ordnung zu reproduzieren, ist eigentlich das, was wir euch mitgeben wollen. Also vielleicht sich einfach mal ein bisschen darauf zu achten, was man so sieht und oder auch nicht. Macht, was ihr wollt.
Nein, und auch sich achten, auf welchen Kosten die Witze gemacht werden und wer als schlecht und gut dargestellt wird und was für Bilder reproduziert werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer sind wir offen für kritisches Feedback und Input. Wir dulden aber keinen Hass. Wir gehen immer von unseren eigenen Lebensrealitäten als akademische Cis-Frauen aus und hinterfragen uns kritisch. Wir möchten daher nichts pauschalisieren oder verharmlosen. In unserem Podcast versuchen wir inklusive Sprache zu verwenden, sind uns aber allerdings bewusst, dass das uns nicht immer gelingt. Uns ist es wichtig, dass möglichst viele uns inhaltlich, aber auch sprachlich verstehen. Deshalb findest du einige Wörter in den Shownotes erklärt. Falls immer noch offene Fragen herrschen, freuen wir uns auf eine E-Mail.